Werbung.
A BetterHelp ad. Therapy isn't just for times of major challenge. It's a valuable tool for anyone wanting to improve their well-being. It can help you develop healthy coping skills, set boundaries, and support personal growth. BetterHelp makes it easy to get matched online with a fully licensed therapist right from your phone. No commuting, no waiting rooms. And you can switch therapists at any time. Sign up at BetterHelp.com and get 10% off your first month. That's BetterHelp.com.
Werbung Ende.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise With People for People.
Einen schönen guten Abend, Shazeb.
Ich grüße dich auch, Herr Andy. Servus. Na, long time no here.
Long time, ja. Ein bisschen Urlaub quasi gehabt, oder?
Ich glaube Urlaub, und wir beide haben ja auch zweimal ausfallen lassen, weil dann andere Sachen waren. Jetzt hat sich das irgendwie verzögert alles. Aber gut Ding braucht Weil manchmal.
Wir haben ja ein bisschen was auf Vorrat produziert, insofern ist das ja ganz gut. Und dann lieber ein bisschen abwarten und eine coole Folge aufnehmen, anstatt am Master zu produzieren, ist ja nicht unsere Art. Wir machen das ja nicht aufgrund einfach nur Content zu generieren, sondern weil wir da Bock drauf haben und was Vernünftiges von uns geben wollen.
Genau so ist es.
Aber ich habe eben gefragt, wie war es auf Hawaii?
Hawaii war sehr schön. Ich habe mir ja, als der Vorschlag dann irgendwann kam von Mobina und Freunden von uns, dann dachte ich mir, das ist ziemlich weit weg dafür, dass man irgendwie 2 Wochen Urlaub machen will oder gute 2 Wochen. Aber ich muss sagen, jede Flugminute hat sich gelohnt, weil das ist ein wunderschöner Ort, auch wenn er sehr teuer ist. Aber ich habe schon verstanden, warum die Amis sich das irgendwann eingeheimst haben.
Wo war der denn, auf welcher Insel?
Wir waren auf allen Inseln.
Wow, okay.
Quasi Inselhopping, und das war wunderschön. Ich bin aber Fan von Maui. Ich fand Maui sehr, sehr schön.
Maui, war der auf dem Haleakala?
Genau. Du kennst dich aus. Du warst da auch schon mal.
Ich war da auch schon mal. Ich war mehrfach da, als ich da in der Gegend, also in der Gegend in Kalifornien, gewohnt habe.
Ah, okay.
Da sind wir mit einer Reike hin, um Haleakala sind wir hochgefahren. Und natürlich unten 25 Grad und oben waren es ja gefühlt oder echt Minusgrade. Und das haben uns einfach abgefroren, weiß ich noch. Wir wollten eigentlich wandern gehen, haben das dann abgeblasen. Da haben wir nicht mit gerechnet, haben wir uns nicht gut erkundet.
Wahnsinn. Also siehst du mal, hätte ich mich mal bei dir erkundigt, ja? Weil wir haben dann da oben auch gesessen und gefroren. Hatten aber Kinder dabei. Und das Einzige, was geholfen hat, waren unsere Mikrofaser-Strandtücher. Weil die haben wir uns um die Beine gewickelt.
Auch sehr gut, auch sehr gut. Meine Lieblingsinsel ist, by the way, Big Island, also Hawaii Island. Da haben wir nämlich fließende Lava und so Vulkankram und sowas. Wir hatten ja noch keine Kinder zu dem Zeitpunkt und konnten da relativ nah dann rangehen, was im Nachgang wahrscheinlich total verrückt war. Aber das fand ich sehr, sehr beeindruckend dort, die Natur.
Nee, da waren wir nicht. Das war der einzige Ort, wo wir nicht waren. Die anderen 3 großen Inseln haben wir gemacht. Mein Highlight war tatsächlich auch dieses Haleakala, weil für die Zuhörer unter uns, die Hawaii nicht kennen, da fährst du den Berg hoch und dann bist du plötzlich oberhalb der Wolken. Das sieht dann so aus, als ob du im Flugzeug sitzt und über den Wolken schwebst, aber du bist im Freien. Das ist total der komische Moment irgendwie. Und dann gibt es einen schönen Sonnenuntergang zu sehen und wunderschön. Ich meine, da hast du halt Infrastruktur, wie man sie kennt aus USA, aber das ist trotzdem Flora, Fauna ist wunderschön. Viel Grün, sehr satt, da regnet sehr viel. Und auch die Kulinarik da ist toll. Also das ist eine Mischung aus den USA-Ketten und vielen lokalen tollen Anbietern. Und kulinarisches Highlight war da, auch auf Maui in der Nähe unseres Hotels, gab es einen Food Truck. Und von dieser Art gibt es da viele. Und da war eine Aussteigerin, eine Frau mittleren Alters, und die hat irgendwie erzählt, ja, ich habe Kinder, die sind aber schon selbstständig und ich bin so hier und ich koche gern. Also hat sie sich einen Food Truck zugelegt und hat da irgendwie 4,8 Sterne bei 5000 Bewertungen und macht da ihr Ding. Ja, richtig cool.
Ja, Hawaii hat schon was. Also ist ja natürlich touristisch, aber irgendwie nicht so, dass du denkst mit Haar irgendwie alles blöd oder so, ne?
Nee, das ist schon schön. Es ist halt sehr teuer, das muss man wissen. Und natürlich ist es auch nicht billig, da hinzukommen. Aber wenn man einmal da ist, ist es wunderschön. Übrigens, es gibt heute noch ein anderes Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen, weil ich bin ultra stolz. Denn die Mannschaft von meinem ältesten Sohn, Amir, die ist seit heute Baden-Württemberg U12-Meister.
Hey, Gratulation.
Ja, richtig wow. Cool.
Das ist ja der Hammer.
Also ich habe auch deswegen kein Wochenende gehabt und wollte ein bisschen früher sprechen mit dir, damit ich nachher ein bisschen mehr entspannen kann. Denn Mobina fährt morgen weg für 2 Tage. Sie ist in Prag. Dann habe ich die Kinder wieder hier alleine. Aber das ist die Nachricht des Tages gewesen für mich, weil der Amir, der war stolz wie Oscar.
Ja, zu Recht ja auch. Ne? Also ja, basketballmäßig, um das auch noch abzurunden, aber kann ich auch sagen, werden wir nächste Saison eine U12-Mannschaft auch hier melden für Starnberg und Umgebung. Wir haben ja 3 Teams zusammengelegt, damit wir genügend Kinder haben und 3 Trainer auch, damit wir genügend Trainer haben. Und ich durfte gestern aushilfsweise die U14 trainieren von Noah, weil die Trainer alle nicht konnten. Und wir haben sogar gewonnen mit 14 Punkten. Insofern habe ich da, mit 17 Punkten. Ich wollte mit 18 gewinnen, habe ich dem Team gesagt. Wir haben mit 17 gewonnen, aber ich sehe es ihnen nach. Alles gut.
Richtig gut, sehr, sehr schön. Und ist das schon fix, dass du das machst?
Mit der Mannschaft nächstes Jahr? Ja, also dass wir das machen werden. Wir müssen halt noch melden und noch so ein paar logistische Themen machen. Aber wir haben netterweise auch den Quirin, der mein Co-Trainer jetzt ist. Der wird quasi der Chefcoach werden. Das ist noch der wird 18 dieses Jahr. War ein Jahr lang in den USA, hat da viel Basketball gespielt. Ist also sehr Amerika-Sport verrückt. Spielt auch hier Football in der lokalen Mannschaft bei den Argonauts heißen sie, glaube ich, in Starnberg. Vollkontakt, also schon ein bisschen krasser. Genau, aber das machen wir. Und dann werden wir sehen, wie die Saison so gestartet wird. Geht ja erstmal darum, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Die Kinder dann, also ist ja nicht noch, dass die mir bayerischer Meister werden, Ambitionen haben wie deine. Das kommt dann vielleicht später nochmal. Und wenn nicht, dann auch nicht. Mal schauen.
Schön. Ja, dann schon mal viel Erfolg. Ich habe zum Abschluss, da erinnerst du mich dran, noch eine Basketball-Anekdote, die wir unbedingt teilen müssen, weil das ist auch ein Meilenstein gewesen. Wir haben LeBron gesehen, und zwar live.
What?
Ja, auf dem Rückweg von Hawaii haben wir nämlich 4 Tage Stopover gemacht in San Francisco, Verwandtschaft besucht und Alma Mater besucht. Als Mobina die Flüge gebucht hat, sagt sie so im Flüsterton zu mir, sag's nicht den Jungs, aber genau da, wenn wir unseren Stopover planen in San Francisco, ist das Spiel des Jahres. Ich so, okay, erzähl mehr. Naja, die Los Angeles Lakers spielen in San Francisco gegen die Golden State Warriors. Das ist am Folgetag unserer Landung. Habe ich mir gedacht, da müssen wir unbedingt hin. Dann haben wir einen Monat lang Ticketpreise beobachtet und mein Cousin, der da lebt, der hat dann zugeschlagen. Die Woche, bevor wir dann dahin sind, hat er die Tickets gekauft und dann sind wir da hingefahren. Das war richtig cool. Wie heißt die? Chase Arena heißt die.
Die ist nicht mehr in Oakland, ne? Als ich noch da war, waren die in Oakland. Mittlerweile sind die echt in San Francisco dran, ne? Naja,
die sind in San Francisco an der Stadtgrenze, ja.
Ja, siehst du mal, wie alt ich bin. Aber super, schöne Sache. Aber nicht Courtside hoffentlich. Dann werde ich
mich einfach sicher. Naja, also Courtside, da hat das Ticket 6.000 Euro pro Kopf gekostet. Das haben wir nicht gemacht, nein. Aber wir saßen ganz gut. Also man konnte es gut sehen. Und ich habe dann auch gesagt, Mobin hat dann auch irgendwann gemeint, hier, das muss nicht sein. Und so habe ich gemeint, ich gehe da jetzt einmal hin, ja, mit den Kindern Westküste, das muss gut sein. Also da können wir nicht oben sitzen. Da haben wir schon gut gesessen, es war schön. Und ich muss sagen, die Halle war gar nicht so groß. Also ich habe mir das riesig vorgestellt, aber das war eigentlich eine ziemlich schöne, tangible Erfahrung irgendwie. Also das fühlte sich nah an. Es gab auch Oberrang, also es gab nochmal so einen Ring ganz oben, der ist aber gar nicht so richtig aufgefallen. Also deswegen hat sich nah angefühlt, das war echt schön.
Ja, gute Architektur, ne? Schön, da hat doch einiges passiert. Und man sieht, wir haben länger nicht gesprochen, wir haben viel aufzuholen. Also wir haben ja auch privat jetzt nicht gesprochen, großartig. Aber schön, dass das eine gute Zeit war und ja, da muss man das mitnehmen auch nochmal, das ist ja vollkommen richtig. Und jetzt sind wir hier und wollen was aufnehmen. Du hast ganz viele Themen geschickt. Ein paar von denen dachte ich irgendwie, haben wir schon mal gemacht, aber nicht ganz in der Ausprägung. Und dann habe ich jetzt mal eins, also ich habe eins ausgewählt. Ich weiß nicht, ob das deins ist, was du auch machen wolltest, aber lass uns mal kurz definieren, welches Thema nehmen wir denn jetzt heute Abend?
Wir nehmen das, was du geschickt hast zuletzt. Das finde ich gut. Du musst aber die Intro machen, weil ich glaube, das kannst du besser als ich. Wir haben ja noch ein paar andere auf der Liste, die können wir dann bei den nächsten Aufnahmen berücksichtigen. Aber erzähl mal, was hat dich denn gereizt an dem Thema, das du mir geschickt hattest?
Um das direkt mal aufzulösen, du hast das Thema, du hast viele vorgeschlagen und eines davon war Decision Making and Accountability. How leaders navigate uncertainty, make sound judgments under pressure, own outcomes and model integrity. Ja, also Entscheidungsfindung und Verantwortung, würde ich jetzt mal gerade so grob übersetzen. Und das, finde ich, ist ein Thema, was mich auch gerade wieder in verschiedenen Kontext und Dimensionen beschäftigt, sowohl bei meiner eigenen Firma als auch bei einem Kunden, den wir beraten. Und ich mich da mal selbst reflektiere, wie treffen wir denn eigentlich Entscheidungen und welche Art oder was sind sozusagen die Einflussfaktoren, wie du Entscheidungen triffst? Und warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, dass wir in Organisationen ganz häufig nicht effektiv arbeiten, weil das Thema Entscheidungsfindung nicht sinnvoll oder gut oder durchdacht aufgesetzt ist. Ja. Und da ganz viel Frust entstehen kann sehr schnell, wenn das eben nicht klar geregelt ist oder zu klar vielleicht auch mal geregelt ist. Also ich glaube, das Thema Entscheidungsfindung und Verantwortung ist ein Riesenhebel, wie du Organisationen mit überschaubarem Aufwand fast sehr viel effektiver machen könntest. Aber das ist so meine These erstmal, da können wir gleich drüber sprechen. Vielleicht hast du dir was ganz anderes vorgestellt darunter.
Also ich dachte mir, ich lass dich mal kommen, was du damit meinst. Aber das Erste, woran ich denke als Reaktion auf das ist, was ist denn eigentlich mit Racy Matrix? Also wenn du jetzt sagst, du hast Entscheidungen zu treffen im Unternehmen, klar, ganz normal, dann kann einem doch geholfen werden durch diese, kennen wir ja alle, Raki oder Racy Matrizen, nämlich ein System, in dem wir erklären, wer ist denn für ein bestimmtes Thema verantwortlich, wer ist denn accountable, also wessen Kopf würde rollen, wenn irgendwas nicht funktionieren würde, wer ist zu fragen, also consulted, und wer sollte informiert werden, ja, informed. Das ist das Erste, was mir kam. Also das Zweite, was mir kommt, ist Verantwortungsdiffusion. Also wenn du nicht weißt, wer für eine Entscheidung verantwortlich ist, wer letzten Endes accountable ist, dann passieren oft sehr, sehr schlechte Dinge, weil man trifft Annahmen, dass irgendjemand anders schon gucken wird, aber am Ende guckt dann vielleicht niemand. Das sind so die Sachen, die bei mir so kommen. Aber ich glaube, du musst das Thema noch ein bisschen weiter für mich einengen.
Also das, was du sagst, die Racy oder Raki-Matrix ist ja... Also gar nicht so häufig eingesetzt, wie ich es gedacht hatte. Ich meine, wir sind ja beide in Organisationen groß geworden, die auch in der Matrix gearbeitet haben, wo du ohne sowas vermeintlich ja schnell den Überblick verloren hättest. Aber wenn ich jetzt mal die Erfahrung aus den letzten 18 Monaten zusammentrage mit einigen kleineren und auch größeren Unternehmen, dann gab es da keine Entscheidungsstruktur. Oder nur ganz seltsam, da hieß es dann, ja, wir haben einen Prozess definiert dafür, wie die Entscheidungen getroffen werden. Oder wir haben eine Stellenbeschreibung, aus der das hervorgeht. Die kennen aber die anderen nicht. Insofern war es häufiger mal der Fall, dass eben keine Struktur und kein Rahmen gegeben wurde, wie Entscheidungen getroffen wurden. Weil davon ausgegangen wurde, dass es ja hierarchisch eine Struktur gibt, eine Führungsstruktur. Und das sei dann auch die das sei dann gleich der Entscheidungsgewalt. Und das mag auch, und da bin ich jetzt mal, um da konkret zu werden, einige Organisationen sind schon relativ lang auf dem Markt. Ja, Mittelstand, 500 Mitarbeiter. Und da war es halt so, Inhaber geführt, wer hat die Entscheidung getroffen? Alle wichtigen Entscheidungen hat der Inhaber oder der Gründer damals getroffen. Klar, Unternehmen ist gewachsen und alle haben immer noch gesagt, der Inhaber trifft die Entscheidungen. Als es mit 50 Leute waren, gar kein Problem. Als es 250 waren, wurde es schon ein bisschen schwieriger. Als es jetzt 500 sind, ja, kommen die Entscheidungen nicht mehr so schnell, weil alle das hoch eskalieren und jeder hat natürlich einen Verantwortungsbereich, aber keiner traut sich eine Entscheidung zu treffen, weil sie alle sagen, nein, das hat der Gründer immer entschieden. Ja, Investitionen, Kundensegmente, Produktneuheiten. Es gibt einen Entwicklungschef und der muss sich gefühlt absichern, welche Richtung er einschlägt. Wir haben dann das Thema Raki da vorgeschlagen, gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir da mal gucken, ob da die Verantwortung gut verteilt ist und ob wir das nicht anders machen können. Und dann kam ganz schnell raus, ja, so einfach ist es gar nicht für eine Organisation, eine neue Entscheidungsstruktur einzuführen, ist ja nicht nur damit getan, dass ich ein Tool, ein Instrument habe, sondern, da steht nämlich auch da in deiner Kurzbeschreibung ja drin, es hängt auch damit zusammen, wie wohl fühle ich mich denn damit? Ist dann wieder auf einmal eine kulturelle Frage, nicht nur eine Fähigkeitsfrage, sondern auch wenn du weißt, jetzt müsste das bei mir irgendwo liegen, jetzt müsste der Accountable, der Ball ist bei dir für ein bestimmtes Thema, jetzt machen wir bei der Entwicklung zu sagen, die Entwicklungsrichtung gibt der Entwicklungsleiter vor. Ja, das muss aber von zwei Seiten gelebt werden, vom Entwicklungsleiter und von dem Inhaber dann auch wieder. Und da haben wir gemerkt, naja, die Grundarbeit ist ja nicht das Tool, sondern erstmal zu schauen, wie ist die Basis überhaupt da, um so eine neue Entscheidungsstruktur reinzubringen. Ja? Und deswegen fasziniert mich das so, weil es eine vermeintlich einfache Geschichte sein sollte, wie man Entscheidungen trifft, aber es bringt so viel ans Tageslicht, was eigentlich kulturell und im Miteinander und in gewachsenen Strukturen einhergeht, was die Veränderungskultur angeht.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Erinnerst du dich an unsere erste Folge? Vertrauen ist die Grundlage des Führens.
Ja.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ich sag dir mal, welcher Gedanke mir jetzt gekommen ist und warum ich das Thema auch extrem spannend finde. Dieses Beispiel, was du gebracht hast mit dem Gründer, der das Unternehmen dann von 0 auf, lass es 200 sein, hochgezogen hat, der dann auch bei dieser natürlichen Größe 200 die ganzen großen Entscheidungen selber trifft, hat jetzt irgendwann entschieden, in einer Hochskalierungsphase Führungskräfte für einzelne Themen einzustellen. Sei es Vertrieb, sei es Entwicklung, sei es Produktion. Ich glaube, die Beispiele, die ich gesehen habe von Gründerinnen und Gründern, die dann aber mit dem Einzug dieser neuen Person loslassen müssen, das dann aber nicht gut gemacht haben. Das ist die Mehrheit der Beispiele gewesen, die ich gesehen habe. So sehr ich ein Verständnis dafür habe, das eigene Baby loszulassen, desto klarer ist mir aber gleichzeitig, dass ein großer Schaden entsteht, wenn du einerseits eine Person einstellst für ein Thema, andererseits dann aber die Entscheidung der Person nicht überlässt. Das heißt also, lass uns mal establishen die Logik und ich hoffe, du stimmst mir dazu und wenn nicht, musst du mich challengen. Es ist nicht gut, jemanden für ein Thema abzustellen, das zu kommunizieren, dass eine Person für ein Thema verantwortlich ist und dann aber der Person die Entscheidung nicht überlassen. Weil das ist ja, was du sagst, ne? Decision-Making and Accountability. Ideal wäre es ja, wenn du sagst, okay, beispielsweise hier ist ein Chief Development Officer oder Chief Product Officer, was auch immer. Diese Person ist ab jetzt zuständig für das Produkt oder den Service, whatever. Und ich lasse diese Person jetzt walten. Und wenn eine schlechte Entscheidung da ist, dann ist die Person für die Entscheidung zuständig. Ich glaube, stattdessen ist oft der Reflex eines Gründers oder Gründerin, dass man dann im Zweifel bei einem Risiko oder bei einem gefühlten Risiko der Person dann die Verantwortung doch ein Stück weit wegnimmt und versucht, irgendwas zu retten. Also das ist so meine Wahrnehmung. Und das ist immer schlecht, wenn du sagst, eine Person soll was machen, aber darf dann keine Entscheidung treffen, dann verlieren dabei, finde ich, alle.
Nicht nur keine Entscheidung treffen. Und da möchte ich auf letzte Woche selbstkritisch auf mich selber schauen, weil wir hatten eine Retro zum letzten Quartal für meine Firma, ja, an der ich ja Geschäftsführer bin. Und da haben wir mal gesagt, okay, lass uns mal individuelle Gespräche führen. Also ich habe das moderiert letztendlich, dass wir dann immer Pärchen gebildet haben, jeder 10 Minuten, dass dann individuelles Feedback kommt. Ja, und das war auch ganz gut. Und am Ende zusammengekommen, Debrief, und dann haben alle gesagt, ja, schönes Gespräch, gutes Gespräch. Und einer sagte, Andreas, das war gut und trotzdem haben wir nicht den Kern besprochen. Ich so, ja, warum habt ihr den Kern nicht besprochen? Meine, weil der Kern nicht zwischen uns individuell war, sondern der hängt mit dir zusammen. Ja, was soll das jetzt? Aber gut, sag mal los. Meine, ja, es gibt einige Punkte, da haben wir das Gefühl, dass das strukturelle Themen sind, die mit dir zu tun haben. Ja. Dann gedacht, okay, dann hau mal raus. Ja, ist ja wunderbar, wenn man da zum Kern kommt. Sehen das die anderen auch so? Ne? Dann haben alle genickt. Gedacht, okay. Und dann kam nämlich raus, dass ich, obwohl ich ja mich eigentlich wahrnehme als jemand, der Verantwortung gut abgeben kann, der delegieren kann, der Leute empowert, kam aber schon so raus, was ich mir in letzter Zeit dummerweise angeeignet habe, was ich mir jetzt wieder abeignen werde, dass ich, weil ich das Gefühl hatte, meine Kunden ziemlich gut zu kennen, weil ich ja selber mal einer war, immer wieder Input gegeben habe aus meiner Perspektive. Und dann haben wir gesagt, Input ist ja nicht verkehrt. Ja. Aber wenn du anfängst, Konzepte zu verschicken, dann wird schon kritisch. Und wenn du anfängst, dass die immer detaillierter werden, dann ist schon die Frage, ja, du gibst das als Impuls rein, aber es wird wahrgenommen, als, ist das jetzt eine Entscheidung, die du da triffst, dass das anders gemacht werden soll? Ist das zum Nachdenken was, ja, food for thought? Aber wenn du was so Umfangreiches schickst, weil waren teilweise mal 2, 3, 4 Seiten und vielleicht auch mal mehr, dann wurde das interpretiert als, du nimmst uns die Verantwortung wieder weg. Ja. So, und ich glaube, das sind manchmal so Themen, ich berate Unternehmen, das nicht zu tun und selber in der Situation ist es noch was anderes. Ja. Und das ist immer spannend, findest du. Du kannst das intellektuell sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich blödsinnig ist, das zu tun. Aber lass uns mal auf unseren früheren Ex-Arbeitgeber gucken. Das war ja keine kleine Firma mehr, als wir da gearbeitet haben, ja, bei der SAP. Und trotzdem, zumindest als ich dort angefangen habe, gingen ganz viele Entscheidungen zum Hasso. Ja, inoffiziell zumindest. Warum? Weil der einfach ein genialer Typ ist. Da hat er bestimmt Impact gehabt. Und trotzdem halt, glaube ich, dass es nachher nicht mehr hilfreich war, dass das passiert ist. Genauso wenig, wie es bei mir hilfreich war oder ist, dass ich da jetzt Konzepte mache. Auch wenn ich im Moment noch den Kunden ganz gut verstehe, wäre es sehr viel sinnvoller zu sagen, pass auf, ich gebe einen Impuls, aber ich sage euch, das ist ein Impuls und der ist auch nicht 3 Seiten lang, der ist dann in einem kurzen Gespräch. Macht bitte. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen. Aber wir sind auch bei Strukturen und bei Selbstmanagement und sich selbst auch balanciert zu halten, weil ich sonst, ich hatte das Gefühl, ich werde nervös, ja, wenn ich das nicht abgebe, wenn ich das nicht mal meinen Senf dazugebe. Da lag der Hase im Pfeffer, ne, dass man dann sagt, wie kann ich wieder relaxed werden, dass es schon alles gut läuft. Ich habe doch gute Leute eingestellt, die können das doch.
Ne? Ich würde gern ganz kurz einsteigen auf die Frage, warum man das macht, also du oder jetzt auch ein Hasso oder andere Leute. Und dann würde ich gerne abbiegen auf die Frage, was sind die Nachteile, wenn man das macht? Also bei der Ursache würde ich sagen, es ist eigentlich ganz klar. Leute, die eine Firma gegründet haben oder Geschäftsführer sind oder vielleicht auch genial sind, wie du sagst, wollen eine hohe Qualität. Die haben einen hohen Anspruch. Die wollen die Kunden happy machen. Oder, ne? Oder haben einfach den Anspruch, eine Sache führend zu machen. Whatever it is. Also es hat was mit Qualität zu tun, denke ich, ja? Und jetzt kommen wir mal kurz zu den Nachteilen. Ich glaube, wenn ich mir jetzt einen Hasso vorstelle, der alle Sachen durch sich durchlotst, dann wird er irgendwann zum Flaschenhals. Weil wie viel Zeit kann ein Mensch haben? Und auch Dinge wirklich in der Gründlichkeit durcharbeiten oder durchdenken. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die hängt damit ein bisschen zusammen. Du als Einzelner hast ja nur ein Leben gelebt. Egal wie umfangreich das ist, du hast ja nicht alles gesehen, was andere gesehen haben. Also die Power der Diversität, die kannst du ja nie haben. Das heißt also, du hast in dem Beispiel, das du von dir geteilt hast, auch diese Nachteile. Auf der einen Seite, du hast 3 Kinder, du hast auch ein Leben, du hast ja auch andere Sachen zu tun als Geschäftsführer, ne? Du kannst ja gar nicht alles machen, weil du einfach eine beschränkte Zeit hast. Und das Zweite ist, du hast ja Leute eingestellt, weil sie offenbar Dinge können, die du nicht kannst. Und jetzt diese Dinge nicht zu nutzen, diesen Insight nicht zu nutzen, ist ja ein Nachteil.
Total. Und du vernachlässigst dann automatisch deine Führungsaufgaben, nämlich nicht nur die Impulse zu geben, sondern zu schauen, dass die Leute sinnvoll zusammenarbeiten können. Ja? Dass du ein Umfeld schaffen kannst, in dem sie das richtig tun, dass du Dinge, Hürden aus dem Weg räumst, ja, dass du Gespräche mit ihnen führst, eben nicht über die Lösung, sondern hey, was benötigt ihr, was braucht ihr eigentlich ja gerade, ja, auch eine gewisse Wertschätzung zu zeigen. All diese Themen werden kürzer kommen und werden zu kurz kommen. Und da sind wir bei der Führung, deswegen halte ich eben auch Entscheidungsprozesse und Strukturen für so wichtig, weil es dir enorm viel Zeit rauben kann, wenn du dich wo einmischst, wo du nicht unbedingt den größten Mehrwert leistest, nur weil du letztendlich, auch wenn du der Accountable-Mensch bist dahinter, ja. Ja, das hatten wir auch schon mal in verschiedenen Episoden, dass Führung ist halt mies in dem Sinne, dass du, wenn es schlecht läuft, bist du halt schuld, wenn es gut läuft, sind es andere. Ja, das ist Führung. Damit muss man sich auch nochmal beschäftigen und damit meines Erachtens auch okay sein. Wenn dir das Energie gibt, dann bist du richtig in der Führungsrolle. Wenn dir das Energie raubt, muss man vielleicht mal überlegen, warum tut es das und ist dann Führung das Richtige für dich? Ja.
Genauso ist es. Also die Frage, welche Rolle die Führung in deiner Arbeit einnimmt, darf eigentlich keine sein. Wenn du Leute einstellst, dann ist doch deine Aufgabe, denen zu zeigen, wohin will ich gehen und dass du denen die Steine aus dem Weg räumst, weil da der Hebel viel, viel größer ist, als wenn du eine One-Man-Show bist und Dinge allein machst. Jetzt ist natürlich die Frage an die, der Anspruch, eine hohe Qualität zu liefern, weil du bist ja da mit Leib und Seele drin in diesem Thema, ist ja auch oft dein eigenes Kapital, ja, ist ja nicht nur Finanzkapital, ist ja auch soziales Kapital, weil du hast ja auch irgendwie ein Ansehen rein investiert. Du hast teilweise mit C-Level-Kunden Versprechungen gemacht und du willst ja, dass das irgendwie gehalten wird. Wie löst man das auf?
Und da sind wir auch wieder bei der Art und Weise, wie man Strukturen meines Erachtens baut, wie man den Kontext aufbaut. Warum ist denn das Gefühl da, dass ich da intervenieren muss? Und dann habe ich mich selbst mal hinterfragt. Ja, also ich bleibe bei dem Beispiel bei mir. Ja, weil ich das Gefühl hatte, dass nicht genügend Menschen involviert waren, gerade an den Themen, also Personaler, ja, also Personalleiter, Personalleiterinnen an dem Thema, ja, von unserer Software jetzt in dem Beispiel. So, also habe ich mich dann hergenommen und gesagt, ich bin ja und war ja mal Personalleiter, also zumindest mal meine Idee mit rein. Aber das Thema lag nicht daran, dass ich involviert sein musste, sondern das war dann mein Impuls zu sagen, hey, habt ihr denn, wäre es nicht sinnvoll, einen Entscheidungszyklus, ein C einzubauen? Ne? Racy, da sind wir da wieder. Und das C ist jemand, der ist eine kleine Gruppe von Personalleitern, ja, denen man das Produkt nochmal zeigt vorher oder im Testing mit einbindet oder sowas. Und dann sagte meine Produktmanagerin, Andreas, das machen wir. Und ich habe es noch nicht gewusst. Ja, okay, gut, dann lass uns das transparent machen. Das weiß nämlich nicht nur ich nicht, das wissen auch ganz viele in der Organisation nicht. Ja, und dann ging es darum, diese Racy-Matrix, und das müssen wir jetzt auch machen, dass wir auch mal sagen, die wichtigen Punkte dabei, lass uns die mal transparent machen, weil häufig passieren Dinge aufgrund von Nichtwissen und Intransparenz. Und das ist die Thematik wieder, wo ich Führung sehe. Wie schaffst du es, für dich zu identifizieren, was ist der Grund? Und wie kommst du dahin, entweder ja, Interventionen zu setzen, um jetzt mal Qualität hochzuhalten, in dem Falle mit Kunden einzubinden. In dem Falle war es nur Nichtwissen, ja. Aber selbst wenn das nicht so gewesen wäre, ja, dann hätte man das halt eingebaut. Ist ja nicht dramatisch. Und dann wäre ich für mich wieder zufrieden gewesen, weil ich das Gefühl hatte, ja, wunderbar, dann ist sogar besser. Anstatt mich selber zu fragen, haben wir 3 Kunden gefragt, die vielleicht sogar dann Kunde werden nachher.
Ich fühle mich dazu genötigt, dir eine Sache zu zeigen. Ich gehe da einfach mal rein. Das ist eine Folie, die ich in meiner Vorlesung habe. Und beschreibe dir mal, was da drauf steht. Das ist eine Folie, da geht es um einen der besten Leader unserer Zeit, und zwar der Richard Branson. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Everything I Know About Leadership. Und wer Branson kennt, der muss wissen, oder auch wer ihn nicht kennt, der muss wissen, der Mann hat über 50 Firmen gegründet. Und das sind nicht irgendwelche Firmen, die machen teilweise so Dinge wie Flugreisen. Also der hat eine eigene Airline, ne, Virgin Airlines, der hat Virgin Atlantic, es heißt alles Virgin, ne? Virgin Money, Virgin Drinks, Virgin Coffee, you name it. So. Also in anderen Worten, das ist ein Serial Entrepreneur, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab aus dem Silicon Valley. Und der hat viele Führungsstrukturen aufgebaut. Und jetzt schreibt dieser Mann ein Buch, das hat den Untertitel Everything I Know About Leadership. Und der sagt, es gibt eigentlich nur 3 Dinge zu befolgen. Nummer 1, give clear direction and vision of where you want to go. Also sag ganz klar, wohin du willst mit deinem Unternehmen. Das ist Nummer 1. Das heißt, du müsstest jetzt sagen, Andreas Schmitz mit meiner Firma, ich möchte da und dahin. Das ist der Anspruch. Und das ist ja nicht nur ein Satz, können ja mehrere Sätze sein. Ja, habt ihr ja auch. Nummer 2, put the right people in the right places to get things done. Ich glaube, das ist auch selbsterklärend, ne? Der Einstellung der Menschen liegt sehr viel gutes oder schlechtes Kalkül. Also wenn du die richtigen Leute an Bord hast, musst du denen gar nicht mehr so viel erzählen. Also stell dir mal diese beiden Zutaten vor. Die Vision, wohin geht der Weg? Und dann die richtige Person auch noch an der richtigen Stelle. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch eine Führungsaufgabe, die du ja hast. Nummer 3, jetzt wirst du lächeln. Pass auf. Get out of their way and don't manage them down to the smallest detail. Du sollst denen aus dem Weg gehen, verdammt. Lass sie ihre Arbeit machen.
Ich kenne die Folie, ja, und stimmt. Lustigerweise.
Zitiert, ich habe sie doch vorgestellt.
Stimmt, ja. Ja, genau. Und einer unserer Gesellschafter war ja auch dabei, der Thomas, der zitiert die jetzt immer. Ja, und der sagt, hey, der Joseph hat doch da diesen komischen Typen, wer war das nochmal? Ich sage, wen meinst du denn jetzt? Ja, der Gründertyp da und so, der hat doch da eine coole Nachricht gesendet und so. Du meinst den Richard Branson? Ja, genau. Also ihr müsst die Leute halt auch machen lassen, ja. Ja, hat er vollkommen recht. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Vereinfachung, Simplizität zu sagen, das sind die 3 Kernelemente von guter Führung. Ja? Und das gilt auf jeder Ebene. Das ist ja nicht nur, dass du als CEO, als Geschäftsführer, als SVP Gedöns irgendwas, sondern in jeder Rolle in der Führung, egal ob du offiziell Führungskraft bist oder nicht, sind für mich das die 3 Zutaten, mit der du Teams erfolgreich machen kannst, beziehungsweise bessere Ergebnisse ziehen kannst. Ja? Leicht gesagt, schwerer getan manchmal.
Und weißt du, ich sehe immer wieder auch Parallelen guter Führung bei guter Elternschaft. Also wie gehst du mit deinen Kindern um? Und häufig beobachte ich auch, dass Eltern ihren Kindern im Weg rumstehen beim Erkunden neuer Dinge. Das heißt also, dieses Loslassen, Vertrauen, das ist auch in der Betreuung von Kindern total wichtig und genauso ja auch in Unternehmen. Deswegen habe ich auch diese Brücke geschlagen zu unserer ersten Episode, weil Vertrauen ist eben nun mal Grundlage des Führens und ich sehe das häufig, dass Leute eingestellt werden und das ist Vertrauen da, dass sie das schon irgendwie machen. Aber es ist viel Optimismus dabei, sich selbst gegenüber. Weißt du, was ich meine? Eigentlich müsste man erstmal mit sich selbst in Medias Res gehen und sich fragen, bin ich überhaupt in der Lage, das Thema loszulassen? Das muss eigentlich die erste Frage sein. Und wenn diese Frage dann geklärt ist mit Ja, erst dann muss man auf die Suche gehen. Und wenn man mit einer Person das Gespräch führt, müsste dann eigentlich die einzustellende Person diese Frage dann auch nochmal stellen. Habe ich denn wirklich die Möglichkeit zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, auch wenn das sich für dich erstmal nicht richtig anfühlt? Weißt du, ich habe heute auch einen Post gelesen von einer alten Kollegin, die kennst du auch, die Hala Zain, ne? Die war ja früher bei SAP. Sie hat heute abgedankt bei ServiceNow als Chief Strategy Officer und sie hat einen sehr schönen Post geschrieben, in dem sie in einer Passage erzählt, dass Akquisitionen sich im Moment der Akquisition falsch anfühlen, aber rückblickend fühlen die sich richtig an. Das heißt also, für die meisten Leute ist das total unintuitiv. Das heißt also, wenn eine Person richtig gut ist in ihrer Arbeit, wird sie vielleicht auch Dinge machen, die sich für dich komisch anfühlen. Also jetzt in deinem Beispiel, Andi. Wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie Chief Go-to-Market-Menschen, ja, und die Person sagt, hey, wir machen jetzt das, oder Marketing-Head, ja, hat irgendeine wahnsinnige Idee, überleg mal. Kennst du noch diesen Typen, der bei, ich glaube, Edeka diese supergeil Werbung gemacht hat? Kennst du den noch? Dieser Lichtensteiner, wie der heißt, ja, der Typ mit dem weißen Bart. Stell dir mal vor, ein paar Monate bevor der erste Werbeblock live ging, hätte dir irgendjemand das so erzählt, mit einem Skript, ja, wir planen da so einen Typen und der läuft durch den Edeka und streichelt irgendwie Artikel und sagt, supergeil. Dann würdest du doch denken, was ist das für ein Mist? Aber die Leute, die das gemacht haben, die haben Gespür dafür. Und das war eine mega Kampagne. Also die guten Sachen, die sind unintuitiv. Das heißt also, die erste Frage, wie gesagt, ist, kann ich loslassen? Die zweite Frage ist, kann ich mir jemanden vorstellen, einzustellen, der dann besser ist als ich? Und dann drittens, wirklich, wenn sich's komisch anfühlt, nicht nochmal das Ruder rumzureißen, sondern zu vertrauen und zu sagen, ich lasse das jetzt laufen. Mit einem gewissen Risiko, klar. Aber wer nichts wagt, der gewinnt ja auch nicht.
Hat der Jan, mein Marketingmann, dir Geld zugeschoben gerade? Nein. Ich musste gleich morgen mal hier anrufen. Jan, was ist da los?
Aber der Jan ist ja richtig gut.
Das ist ja einer von den sehr genau, ist einer der Guten. Ne? Und trotzdem, wie du sagst, stimmt das. Ich habe viel Reibung mit ihm, aber sehr positiv, weil ich denke, das kann ja nicht sein, ja, was er da raushaut manchmal. Und das ist aber echt, es ist genial, was er da macht. Ne? Und wie du sagst, das ist ein ganz schönes Symptom, was du beschreibst, dass sich solche Dinge manchmal für den Laien, und ich bezeichne mich jetzt mal als Laien, ich bin zwar vom Fach, was das Inhaltliche angeht, aber ja nicht von der Art und Weise, wie ich sowas verpacken muss als Kampagne. Und dann denke ich mir manchmal, ey Jan, was machst denn du da jetzt wieder? Ja, und mittlerweile lächelt er mich an oder guckt auch mal böse und sowas und macht dann das sein Ding und das ist einfach cool. Ja. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, aber es bedarf auch so einer gewissen inneren Balance, ja, dass du je stärker diese Balance die du hast, je stärker du meines Erachtens in deinen Werten irgendwo geerdet bist, kannst du da auch, du kannst das durchstehen, ja, dass du sagst, ich sehe zwar nicht genau, wo es hingeht, aber ich weiß, das ist ein cooler Typ oder Typin, je nachdem, und das wird schon. Also es hat nichts mit Verlässlichkeit zu tun, sondern einfach mit, bin ich in meinen Werten stabil.
Ich glaube, die Werte sind eine Sache, Andi. Das andere ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Ich habe ja den Jan jetzt auch kennengelernt. Ihr seid halt ganz unterschiedliche Typen. Ja, du bist ja dann eher so dieser diskrete, professionelle Seasoned Executive Guy, ne? Und der Jan ist eher so dieser spritzige Startup Guy, ja, der dann risikofreudiger ist, ja, weiß nicht, also vielleicht ist es auch nur ein Eindruck, aber ich glaube, das Entscheidende hier ist, dass du ja die Entscheidung getroffen hast, ihn zu hiren, ihn zu holen, an Bord zu holen. Und ich glaube, da ist es wichtig, in dem Moment der Ungewissheit, Uncertainty, dann vielleicht doch noch einmal der Person aus dem Weg zu gehen. Du kannst ja die Vision nochmal nachschärfen und sagen, hey, are we on the same page? Und wenn ihr auf der gleichen Ebene seid und beide euch geeinigt habt, wohin die Reise gehen muss, dann muss ihm aus dem Weg gehen. Und Jan, I got your back, ja, falls du hier diesen Podcast hörst. Das ist ja heute eher ein Coaching statt eine Aufnahme von unserem Podcast. Aber genau. Ich finde es sehr, sehr schön, wie offen und reflektiert du damit auch arbeitest, Andi. Das spricht ja für dich. Ich muss nochmal with a grain of salt vielleicht auch mich ein Stück zurücknehmen, weil ich war noch nie in der Situation wie du. Ich meine, du steckst da halt drin, das ist dein Ding und du willst natürlich sicherstellen, dass das auch funktioniert. Das verstehe ich auch.
Genau, das ist der Punkt. Für mich war das der, warum mache ich das gerade? Weil ich noch nicht den Erfolg hatte, den ich mir jetzt vorgestellt hatte von der Lösung, vom Marktseite her. Und da habe ich gemerkt, hey, genau das ist jetzt der Punkt. Wenn ich da jetzt weiter in diese Richtung gehe, dann mache ich es kaputt. Und dann fabriziere ich da Unruhe und die ist nicht notwendig. Das Team braucht genau das Gegenteil. Das braucht Rückhalt und Sicherung und zu sagen, ihr habt tolle Energie, ihr habt tolle Ideen. Ja, es dauert einen Monat länger. So what, ja. Lass uns den Monat nehmen und dann hauen wir aber umso mehr rein. Und da ist ein cooles Team zusammen. Und egal, wer mich jetzt dann hört von unseren potenziellen Kunden oder vom Team des Transfernavigators, ja, das ist ziemlich genial, was wir da gerade gemacht haben. Ja, da bin ich weiterhin von überzeugt. Und wenn es einen Monat länger dauert, dauert es einen Monat länger.
Toll.
Und letzter Kommentar. Der Jan wird uns wahrscheinlich nicht zuhören, weil der hat ja seinen eigenen Podcast, wenn du weißt. Und der hat ungefähr 80 Mal mehr Zuhörer als wir, wenn nicht sogar noch mehr.
No way.
Ja, geil. Ja, doch. Und nicht über Leadership, sondern eher über Motorräder und Motocross und sowas. Aber ziemlich professionell auch aufgezogen. Also nicht, dass wir hier nicht professionell wären, aber der spielt in einer anderen Liga, was Podcasting angeht, als wir.
Cooler Typ. Der hat auf jeden Fall Bock und Energie und ich habe eine sehr gute Erinnerung an unsere Zusammenarbeit.
Aber wieder zu Entscheidungsstrukturen. Vielleicht können wir da jetzt mal gucken, was sind so unsere Kernelemente nochmal, ne? Mal zum Ende so langsam kommen.
Also meine Key Takeaways sind immer noch, dass ich sage, oft liegt der Hund begraben bei dem Thema Vertrauen. Also bin ich in der Lage, die Entscheidungshoheit wirklich zu übergeben? Das ist für mich so das die Kernfrage. Und alle anderen Dinge, die du genannt hast, also eine andere Person ist da, die Kompetenz hat, die laut Vorgabe die Entscheidungsbefugnis auch hat, ob sie am Ende die Entscheidung wirklich treffen kann und man als Unternehmen geschlossen dahinter steht, hängt von der Frage ab, ob man dieser Person wirklich vertraut und ob man selber loslassen kann. Das ist für mich das Entscheidende. Alle anderen Dinge, Prozesse, Tools und so weiter kommen für mich nachgelagert. Aber ich denke, also warum erzähle ich das? Warum denke ich das so? Weil ich oft den umgekehrten Fall sehe, dass du eine Person für eine Entscheidung zwar nominierst, aber dass letzten Endes die Entscheidungsgewalt dann doch irgendwo informell woanders liegt. Und damit, glaube ich, schadet man oft auch einem System. Dann wäre es besser gewesen, sie wäre gebündelt geblieben und man verliert einfach nur Geschwindigkeit, weil der Hasser sowieso alle Entscheidungen dann trifft.
Genau. Also das ist natürlich nur Spekulation für alle, die jetzt hier natürlich. Sagen, das erzählt ihr denn da. Aber um das abzurunden, es braucht diese drei Elemente und zwar in verschiedenen Ausprägungen. Dass der, was wir Kontext nennen, ja, den Prozess, die Stringenz dahinter, das ist der kleinere Teil, den kann ich definieren. Ja, ob ich den RASI-Matrix male, das ist aber trotzdem natürlich wichtig, dass ich mich festgelegt habe, wie soll das funktionieren. Dann brauche ich natürlich Leute, die Fähigkeit haben zu entscheiden und auch das Skillset. Und dafür hole ich ja gute Leute an Bord, dass die diese Fähigkeiten haben. Und dann braucht es die innere Stabilität, den Mindset, dass die Maturity sowohl bei den Leuten, bei einem ganzen Führungsmannschaft, nenne ich es jetzt mal, ja, dass da auch das angewendet werden kann, dass ich das Vertrauen eben habe, dass ich dann aber auch sowohl Vertrauen habe, Entscheidungen treffen zu lassen, als auch selber Entscheidungen zu treffen. Ja, und diese drei Themen, Kontext, Skills, Capabilities, Maturity oder Mindset, sind für mich so die Themen, die musst du betrachten in deinen Abläufen. Und wenn du das tust und aufeinander abstimmst, dann hast du gewonnen.
Schön, sehr schön. Gutes Schlusswort. Und damit würde ich sagen, können wir uns wohlverdient in die Woche verabschieden. Und ich danke dir sehr für den Austausch.
Vielen Dank dir auch und schöne Grüße an den Jan.
Jan sei gegrüßt. Also, bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.